Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Diesseits von Eden. Hier dreht sich heute alles rund um den Religionsunterricht. Meine Expertinnen dazu sind heute Helena Stockinger, seit September 2021 Universitätsprofessorin für Katechetik und Religionspädagogik an der Fakultät für Theologie der Katholischen Privatuniversität Linz, kurz KU Linz, sowie Carla Amina Bagashati, Leiterin des Schulamtes für islamischen Religionsunterricht. Die erste Frage dreht sich jetzt gleich um den Schulstart, der ja jetzt ein oder zwei Wochen zurückliegt, und um das Thema Religionsunterricht und welches Ziel denn der Religionsunterricht in einer Gesellschaft haben kann, in der der Anteil der Menschen ohne religiöse Zugehörigkeit wächst. Aktuell geht die Statistik Austria ja von rund 2 Millionen Menschen aus, die sich keiner Glaubensgemeinschaft zugehörig fühlen. Macht denn in so einer Situation Religionsunterricht, konfessioneller Religionsunterricht, wie wir ihn in Österreich kennen, überhaupt noch Sinn?
Gerade in einer Gesellschaft, wo Religion einerseits im gesamtgesellschaftlichen Diskurs sehr wohl eine Rolle spielt, und da denke ich gerade auch an alles, wo mit dem Stichwort Migrationsdebatten auch Islam immer wieder verhandelt wird, darüber diskutiert wird, ist uns der Religionsunterricht ein ganz wichtiger Ort der Bildung. Und wir freuen uns über Schüler und Schülerinnen, die, auch wenn sie vielleicht weniger selbst praktizierend sind, erkennen, wie wichtig es ist, um Anteil haben zu können an diesen Debatten, auch ein solides religiöses Wissen mitbringen zu können. Und gerade bei muslimischen Kindern und Jugendlichen spielt das eine große Rolle, denn wir kennen den Begriff muslimisch gelesen werden, also unabhängig davon, wie praktizierend. Und da ist einfach ein Interesse, ich möchte mitreden können. Wenn in den Zeitungen von Dschihad die Rede ist als dem Heiligen Krieg, was hat es wirklich damit auf sich? Wie ist das wirklich mit Rollenbildern Mann, Frau? Was ist Religion? Was ist Tradition? Wo stehe ich hier? Ist das eine, das andere? Und da kann ich, denke ich, dann auch gleich an Helena Stockinger weitergeben, weil ich annehme, das ist etwas, was uns verbindet. Religionsunterricht als ein geschützter Raum. Ein Raum, wo es wirklich im Mittelpunkt um die jungen Menschen selbst geht. Wo sie Zeit haben, zu reflektieren, nachzudenken über das Leben, über den Sinn von Leben. Und wenn Religion ihnen mitgeben kann, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich habe von daher Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ich finde dadurch auch mein Gottvertrauen, dann schafft das auch in bewegten und krisenhaften Zeiten wie jetzt, was auch die Kinder spüren, sei es Pandemie, sei es Krieg, doch einen Moment der Hoffnung. Und ich hoffe, dass wir auch beitragen können zu den großen Zielen von Unterricht, wie formuliert in den Zielparagraphen österreichischer Schule, wo im Verfassungsrang auch das zu einem glücklichen Menschen erziehen vorkommt. Also das, ja, wie werde ich glücklich? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Persönlichkeitsbildung.
Ein wesentliches Anliegen des Religionsunterrichts, wie ich denke, ist, dass Schülerinnen und Schüler einen Einblick in Glaube und Religion erhalten und sich dazu selbst in ein Verhältnis setzen können. Das heißt, dass sie religiöse Phänomene wahrnehmen können, dass sie diese deuten können, verstehen können, dass sie über unterschiedliche religiöse und weltanschauliche Positionen auch miteinander ins Gespräch kommen. Das heißt, auch sprachfähig werden in religiösen, in weltanschaulichen Dingen. Und hier ist auch im konfessionellen Religionsunterricht das Anliegen, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Einstellungen zu Wort kommen zu lassen, miteinander ins Gespräch zu bringen. Anliegen des Religionsunterrichts ist es nicht, dass im Anschluss alle Personen, die am Religionsunterricht teilnehmen, gläubig sind. Da würde der Religionsunterricht seinen Anspruch als Bildungsauftrag im Kontext Schule, so meine ich, verfehlen. Sondern Anliegen des Religionsunterrichts ist es, dass Personen über Religion Bescheid wissen, dass sie über Religion, über Weltanschauungen ins Gespräch kommen. und Personen, die im Religionsunterricht teilnehmen, selbst wenn es konfessioneller Religionsunterricht ist, wie es momentan in Österreich ja üblich ist, heißt es nicht, dass alle Personen gleich denken, sondern wir haben eine heterogene Klasse vor uns, die unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Zugänge bringt. Und ich denke mir, das ist ein wesentliches Anliegen des Religionsunterrichts, hier wirklich ins Gespräch zu kommen, sodass Schülerinnen und Schüler für sich selbst auch entscheiden können, wie sie zu Religion oder zu unterschiedlichen Weltanschauungen auch stehen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, gerade auch mit Blick auf Personen, die sich jetzt keiner Religionszugehörigkeit zuordnen, die ja entscheiden können, in welchen konfessionellen Religionsunterricht sie gehen, beziehungsweise wo es ihn schon gibt, ob sie den Ethikunterricht besuchen, dass auch diese mit ins Gespräch genommen werden und Einstellungen im Gespräch miteinander im konfessionellen Religionsunterricht auch stattfinden.
Da muss ich jetzt trotzdem nochmal nachhaken, weil die Zahl, also jetzt auf katholischer Seite ist es sehr signifikant, seit den 1950er Jahren ja sehr stark zurückgegangen sind. Es gibt immer weniger Katholiken und Katholikinnen. Anders schaut es natürlich beim Islam aus. Da hat die Statistik Austria durch die Befragungen herausgefunden, dass die Zahl der Menschen, die sich dem Islam zugehörig fühlen, dass diese Zahl steigt. Aber trotzdem stellt sich so mir die Frage, sozusagen der Anteil der Bevölkerung, die sagen, nein, ich gehöre keiner Religion zu, wird größer. Wie gehe ich denn damit um? Wie gehe ich denn mit diesen Schülerinnen und Schülern um? Natürlich gibt es jetzt an manchen Schulen den Ethikunterricht, der ist aber noch nicht überall jetzt österreichweit in allen Schulen klassenweise eingeführt. Was mache ich mit denen? Die werden ja mehr.
Also wenn wir jetzt beim konfessionellen Religionsunterricht bleiben, dann ist es, wie ich bereits gesagt habe, ein Anliegen, diese unterschiedlichen Stimmen ins Gespräch zu bringen. Und hier ist genauso die Personen, die konfessionslos sind, als auch die Personen, die religiös gebunden sind. Unterschiedliche Einstellungen auch zu hören im Religionsunterricht, unterschiedliche Inputs natürlich auch zu geben, damit Personen sich selbst dazu in ein Verhältnis setzen können. Darüber hinaus stellt sich natürlich auch die Frage, ist der konfessionelle Religionsunterricht das Modell der Zukunft? Dazu gibt es besonders auch in der wissenschaftlichen Religionspädagogik vielfältige Überlegungen, auch empirische Untersuchungen dazu, wie man Religionsunterricht möglicherweise weiterentwickeln könnte, auch im Hinblick auf konfessionell kooperative Formen oder noch weiter gedacht, auch auf interreligiöse Formen. Ich glaube, hier braucht es noch gute Überlegungen dazu, wie sich ein Religionsunterricht der Zukunft positionieren kann, gerade auch im Hinblick auf die heterogene Schülerinnen und Schülerschaft. Und hier kann auch ein Blick über die Grenzen Österreichs hinaus helfen, wo beispielsweise in Deutschland in mehreren Bundesländern konfessionell kooperativer Religionsunterricht eingeführt wird, beziehungsweise in Hamburg auch das Modell des Religionsunterrichts für alle stattfindet. Also hier auch einen Blick in den deutschsprachigen Raum, aber auch noch darüber hinaus, wo es auch religionskundliche Angebote gibt, hier zu überlegen, auf den Kontext Österreich bezogen, kontextsensible Modelle zu entwickeln. Also hier, glaube ich, sollte es keine Denkverbote geben, sondern wirklich die Überlegung, wie kann es uns gelingen, dass Schülerinnen und Schüler religiöse Bildung, die ein Teil des Bildungsauftrags von Schule ist, mitbekommen im Kontext Schule.
Ja, Stichwort Vielfalt. Hier möchte ich natürlich auch eingehen auf die innermuslimische Vielfalt. Wir haben ein Klassenzimmer, das höchst divers ist, nicht nur wegen der ethnischen Hintergründe. In früheren Jahren war es stark türkisch geprägt. In den 90ern sind viele Menschen mit bosnischen Wurzeln durch den damaligen Krieg dazugekommen. Arabisch hat immer eine Rolle gespielt, jetzt stark seit 2015. Syrien, wir haben Kinder, Jugendliche aus Afghanistan, also höchst divers, nicht nur vom ethnischen Hintergrund, sondern auch vom Religionsverständnis der verschiedenen Traditionen, Stichwort hanafitisch, schafaitisch, malikitisch, hanbalitisch, um die vier sunnitischen zu nennen, aber auch im schiitischen Spektrum. Und das ist eine Besonderheit, von der ich finde, dass sie auch international noch stärker wahrgenommen werden sollte, weil wir hier etwas Modellhaftes in Österreich leisten, wenn Kinder von sunnitischem Background und schiitischem Background gemeinsam in einem islamischen Religionsunterricht sitzen. Und hier wird tatsächlich oft etwas geleistet, was man auch als eine Art Friedenserziehung beschreiben kann. Denn da bricht manchmal etwas auf, was sonst in der Schule gar nicht wahrgenommen wird. Beispiel Afghanistan, Minderheit der Hazara, schiitisch, pashtunischer Background, Schüler, die nie so wahrgenommen wurden, entdecken diesen Hintergrund im Religionsunterricht und es wird auch Gelegenheit gegeben, so etwas ein Stück zu bearbeiten. Das finde ich großartig und ich denke, dass dieses pluralistische Herangehen auch dann als Ziel hat, mit einer pluralen Gesellschaft besser umgehen zu können. Das ist ein wichtiges Unterrichtsziel. Und wenn das startet im Innermuslimischen, auch fit macht für die größere Vielfalt, aber auch der innermuslimische Diskurs sehr, sehr wertvoll ist, weil von den jungen Menschen oft gerade die Fragen gestellt werden, wo wir sehen, dass in Transformationsprozessen auch Antworten von Gelehrtenseite notwendig sind. Wir sagen oft, die richtige Frage ist die Hälfte der Wissenschaft. Ich würde mir oft wünschen, dass Gelehrte reingezoomt würden in ein Klassenzimmer und hören könnten, wie junge Menschen denken, welche Fragen sie haben. Denn das ist ein ganz großer Schatz, gerade auch für den innermuslimischen Diskurs.
Ich möchte auch gleich meine nächste Frage auf den schulischen Alltag richten. Es gibt oft die Debatten rund um weg von Religion aus der Schule, das Kreuz soll weg, jede Form von religiöser Bekleidung oder religiösen Symbolen, egal ob Schmuck oder Ring oder T-Shirt, alles soll aus der Schule verbannt werden. Jetzt frage ich mich, was würde denn das bringen? Sind Sie ein Fan davon, dass es zwar religiösen, konfessionellen Unterricht gibt, aber dafür ist die Schule sonst religionsfrei? Soll Religion komplett weg aus der Schule? Oder welcher Schatz würde da verloren gehen?
Also ich glaube erstens, dass religiöse Bildung ein Teil des Bildungsauftrags von Schule ist und religiöse Bildung im Kontext von Unterricht, wie auch immer dieser dann konkret aussieht, in der Organisationsform einen Raum haben sollte. Das ist im Sinne eines allgemeinen Bildungsverständnisses und auch Auftrag für ein friedliches Zusammenleben, dass sich Personen mit unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen auseinandersetzen. Zweitens glaube ich, dass Religion auch im Kontext Schule eine Rolle spielt. Und zwar deswegen, weil Personen aufgrund ihrer religiösen, weltanschaulichen Einstellungen diese in die Schule einbringen. Das heißt, Religion kommt in Schule vor, auch wenn Schule selbst das vielleicht nicht möchte oder die in der Schule handelnden Personen oder Verantwortlichen Religion aus der Schule hinausdrängen. Sobald Personen in der Schule sind, denen Religionen und religiöse Einstellungen wichtig sind, ist Religion in der Schule präsent. Schule kann dann entscheiden, wie sie damit umgeht. Sie kann entscheiden, lassen wir Religion sichtbar werden und haben dadurch auch eine Lernchance, mit Religion umzugehen, religiöse Vielfalt wahrzunehmen, miteinander vielleicht auch Konflikte durchzustehen, dadurch aber auch zu wachsen. Oder beschließen wir, dass wir versuchen, Religion möglichst zu verdrängen, einen Ort aus Schule zu machen, der möglichst frei von Religion ist. Natürlich nimmt sich Schule dann Lernchancen, die dadurch gegeben sind. Religion ist für manche Menschen ein Teil, der wesentlich zum Leben dazugehört. Sagt Schule, dieser Teil darf nicht sichtbar sein, grenzt sie in gewisser Weise auch einen Teil des Menschen, der Menschen aus.
Ja, ich kann dem nur voll und ganz beipflichten und möchte auch daran erinnern, die schon erwähnten Zielparagraphen österreichischer Schule, also Schulunterrichtsgesetz, Paragraph 2, aber auch Artikel 14, 5a Bundesverfassung, die sprechen noch von Religion. Und das sollen wir bitte nicht vergessen. Das ist im Verfassungsrang, dass eben an auch religiösen und moralischen Werten orientiert junge Menschen herangeführt werden, Verantwortung übernehmen zu können. Religion kommt also in der Schule vor. Das kann ich nicht einfach ausklammern. Und ich bin sehr froh, dass wir in Österreich ein Modell haben, wo Säkularität als ein Kooperationsmodell zwischen Religionsgemeinschaften und Staat gedacht wird und nicht als ein strikter Laizismus raus aus dem öffentlichen Raum von Religion. Und damit eigentlich auch die Chance ist, dass junge Menschen ganz selbstverständlich konfrontiert werden, auch mit der Sichtbarkeit von Religion und im praktischen Zusammenleben wirklich einüben können, gegenseitiges Verständnis, aufeinander zugehen und auch das Entdecken Ja, von sozialem Zusammenhalt und Gemeinsamkeit. Wie sollte ich das schaffen, wenn ich künstlich ausblenden würde, den religiösen Hintergrund, den Menschen nun mal mitbringen? Dass wir mehr mitdenken müssen, dass es auch Menschen gibt, die ganz bewusst sagen, ich brauche Religion nicht. Ich fühle mich wohl in der Gruppe weltanschaulich geprägter. Das ist etwas Entscheidendes. Und ich denke, Religionsgemeinschaften, die so viel Kompetenz sich erarbeitet haben, gerade auch in Österreich, im interreligiösen Kooperieren, sind sehr gut aufgestellt, jetzt wo Ethikunterricht stärker auf den Plan tritt, hier auch von sich aus auf die Kolleginnen und Kollegen des Ethikunterrichts zuzugehen und zu zeigen, dass gerade im Projektbereich oder im Bereich von Schulveranstaltungen wie die Eingangsfeiern, die vor 40 Jahren noch sehr katholisch geprägt waren, heute schon viel interreligiöser sind, dann auch einschließen Menschen, die eben es nicht so mit der Religion haben, aber natürlich auch von ihrem Wertebewusstsein hier den Anspruch haben, gemeinsam eine würdige Form zu finden, wie man einen Schulbeginn etwa feiert, da gut gemeinsam hineinkommt.
Sie haben schon angesprochen, es ist jetzt ein Jahr Ethikunterricht. Wie empfinden das die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen? Ist es eine Konkurrenzveranstaltung zum Religionsunterricht? Ist es eine Bereicherung? Können Sie da einen Einblick geben für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht weniger gerade mit der Schule zu tun haben?
Was ich erlebe, und da bin ich eigentlich sehr erleichtert drüber, wenn man das Feuilleton verfolgt, sind da zum Teil sehr hitzige Debatten aufgebrochen, zum Teil auch sehr polarisiert. An den Schulen oft sehr viel entspannter, denn wenn Menschen zusammenarbeiten und guten Willen mitbringen und Kollegialität, ergibt sich vieles auf einer niederschwelligen, einfachen, menschlichen Basis. Und da kommen die angesprochenen Kooperationen dann auch in Gang. Der Gesetzgeber hat dazu beigetragen, dass das erleichtert wird, indem etwa auch in dem entsprechenden Durchführungserlass angegeben ist, nach Möglichkeit im Stundenplan parallel zu setzen, Religions- und Ethikunterricht. Und das macht dann auch das Kooperieren leichter, dass man sich mal gegenseitig besucht im Unterricht, dass hier gemeinsame Aktivitäten auch stattfinden können. Interessant finde ich auch, dass etliche Religionslehrerinnen und Lehrer sich entschieden haben, auch die Ethikausbildung zu machen. Das war ja auch eine Diskussion, geht das überhaupt, ist das glaubwürdig, dass ein Religionslehrer Ethik unterrichtet? Auch das entscheidet die Praxis und das ist oft eine Vertrauenssache. Und wir freuen uns natürlich, wenn Schuldirektionen von sich aus auf Religionslehrer zugehen und sagen, könntest du auch einige Stunden Ethik übernehmen? Und diesen Fall haben wir auch in Bezug auf muslimische Religionslehrkräfte, zum Teil auch auf sichtbare Muslime. Ich denke hier an die Frauen, die auch durch ihre Bekleidung sichtbar muslimisch sind und gleichzeitig auch einen Ethikunterricht geben.
Also von der wissenschaftlichen Religionspädagogik wurde der verpflichtende Ethikunterricht ersehnt und wir haben uns darüber gefreut, dass dieser nun auch wirklich eingeführt ist. Wir hoffen, dass das auch wirklich auf alle Schulstufen ausgedehnt wird. Die Kooperation Religionsunterricht und Ethikunterricht wird hoffentlich in den nächsten Jahren sich verstärken, wird hoffentlich ausgebaut werden, weil die beiden Fächer sehr ähnliche Anliegen auch verfolgen, gerade mit Blick auf ethische Bildung, dass sich Personen mit unterschiedlichen Zugängen, unterschiedlichen moralischen Vorstellungen auch auseinandersetzen, sich auch dazu in ein Verhältnis setzen lernen, sind hier sehr ähnliche Zielsetzungen und dementsprechend ist zu hoffen, dass hier starke Kooperationen dann auch stattfinden. Sie haben die Konkurrenz angesprochen, dass es natürlich bei den Anmeldezahlen jetzt im Blick bei den Lehrerinnen, Lehrer, im Sinne der Lehrerinnen-Lehrerbildung gewisse Konkurrenzverhältnisse gibt, ist zwischen allen Fächern momentan in der Lehrerinnen-Lehrerbildung aufgrund der sinkenden Studierendenzahlen, aber das betrifft jetzt nicht ausschließlich Ethik und Religion, sondern generell alle Fächer.
Vielleicht noch ein Nachsatz. es ist auch befruchtend, wenn Ethikunterricht jetzt wirklich etabliert wird. Beispielsweise haben die Schulämter alle die ethische Dimension in ihren Lehrplänen auch nochmal extra herausgefiltert. Und das ist nachzulesen auch auf der Homepage des Bildungsministeriums. Finde ich ein sehr schönes Projekt und kann vielleicht dann auch wieder ein interessanter Hinweis für Kollegen im Ethikunterricht sein, da mal reinzuschauen und gleich Ideen zu bekommen, für das Angesprochene auch miteinander gemeinsam arbeiten.
Meine nächste Frage richtet sich auch gleich wieder an Sie, Frau Carla Amina Bagashati. Heuer bzw. nächstes Jahr ist es das große Jubiläum 40 Jahre islamischer Religionsunterricht, der 1982, 1983 zum ersten Mal eingeführt worden ist. Jetzt habe ich mich so gefragt, was ist in diesen letzten 40 Jahren passiert? Wie hat sich dieser Religionsunterricht verändert? Was könnten Sie da ein paar Highlights herausstreichen?
Ja, ich würde ansetzen mit einer geänderten Erwartungshaltung auch aus dem Elternhaus. Als es eingeführt wurde, haben viele Eltern wohl ein Stück erwartet, das wird Heimatunterricht. Das war noch eine Generation von Menschen, für die die Migration noch recht frisch war und die Interesse hatten, dass die Kinder so eine Art kulturelles "Da bin ich zu Hause" Gefühl habe. Und ich musste auch denken, was einem passieren kann, wenn man ein Kind, Tafelklassler, fragt, was ist deine Religion? Früher ist da öfter gekommen, zum Beispiel türkisch, ja, weil ganz oft verknüpft wurde der ethnische Hintergrund und auch das Gefühl, ich bin da vielleicht anders, mit dem religiösen Hintergrund. Das hat sich geändert und ich finde das sehr gut. Und es kann auch zeigen, diesen großen Wert gerade des islamischen Religionsunterrichts, dass auf einer emotionalen Ebene auch eine Zugehörigkeit zu Österreich entwickelt wird. Das habe ich erlebt mit afghanischen Schülern, die ganz frisch in Österreich waren. Und als wir gesprochen haben über Alhamdulillah, Gott sei Dank, wo sage ich Gott sei Dank, kam im Brainstorming: Ich bin in Österreich, aber ich habe Religionsunterricht. Obwohl das ein katholisches Land ist, habe ich islamischen Religionsunterricht. Fand ich sehr schön. Eltern haben heute erkannt, dass der islamische Religionsunterricht, in dem er auch auf deutscher Sprache natürlich stattfindet, diese Sprachfähigkeit von jungen Menschen stärkt. Selbst wenn sie einen Moscheeunterricht besuchen, selbst wenn sie zu Hause vielleicht eher in einer anderen Sprache über Religion reden, im islamischen Religionsunterricht auf Deutsch. Und über Religion zu sprechen, braucht ein Vokabular, das ist kein Alltagsvokabular. Von daher ist es ganz wesentlich und schafft in dieser Sprache Deutsch dann nochmal emotional einen Bezug. Ich bin eben hier nicht fremd. Ich mache das in der Sprache, die auch sonst meine Kommunikationssprache ist. Das ist keine fremde Religion, gehört hierher. Das, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich könnte natürlich jetzt auch lange darüber sprechen, was sich in der Religionspädagogik seither alles getan hat. Aber da ist Helena Stockinger genauso da, denn das ist ein gemeinsames Wachsen. Die Religionspädagogik ist noch relativ jung und ich bin natürlich sehr froh, dass wir methodisch, didaktisch Riesensprünge gemacht haben. Andere Unterrichtsmaterialien, Kompetenzorientierung, ausgebildete Lehrer. Am Anfang hatten wir keine Lehrerausbildung. Jetzt ist sie da, wenn natürlich auch mit einem gewissen Wehmutstropfen. Die reine Religionslehrerausbildung, die wir hatten an der IRPA, gibt es nicht mehr. IRPA ist heute, und das ist wieder positiv, Teil KPH Wien-Krems als Institut islamischer Religion, ist auch eine Riesenchance, dass junge Menschen an einem gemeinsamen Institut ihren Schwerpunkt Religion studieren können.
Ich komme jetzt schon zu meiner letzten Frage an Sie beide. Wenn man Menschen fragt, so wie war euer Religionsunterricht? Also ich habe das Gefühl, es hat jeder eine Meinung dazu. Es ist wahrscheinlich anders als Mathe oder Englisch oder Geografie. Zum Religionsunterricht hat meistens jede und jeder eine Meinung, oft ganz negativ, selten total positiv. Und jetzt habe ich mich gefragt, was sollte sich denn da jetzt ändern? Oder hat sich schon einiges geändert, dass der Religionsunterricht als etwas Positives, Freudiges, auch als eine Form der religiösen Wissensvermittlung angesehen wird?
Also wenn wir auf die pädagogisch-didaktische Entwicklung der letzten Jahre blicken, in der wissenschaftlichen Religionspädagogik, sowohl katholisch, evangelisch, islamisch, zeigt sich, dass sich sehr viel getan hat im Kontext des Religionsunterrichts. Wir haben hier unterschiedliche pädagogische, didaktische Konzepte theoretisch ausgearbeitet. Teilweise sind manche noch nicht vollkommen in der Praxis angelangt. Das müssen wir leider sagen. Das heißt, gerade wenn Personen auch im Religionsunterricht den Eindruck haben, dass eine Glaubensvermittlung stattfinden sollte, das kann ich jetzt explizit für den katholischen Religionsunterricht ausschließen. Katholischer Religionsunterricht möchte nicht Glauben vermitteln. Katholischer Religionsunterricht möchte, dass Personen Glaube, Religion kennenlernen und sich dazu in ein Verhältnis setzen können. Dass ein Raum geschaffen wird, wo miteinander auch über existenzielle Fragen gesprochen werden kann, wo religiös-theoretische Impulse auch von Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden, wo Perspektivenwechsel stattfindet. Also er möchte einen Raum eröffnen, wo Schülerinnen und Schüler miteinander ins Gespräch kommen, von und miteinander lernen und sich in ein Verhältnis setzen zu Religion und Glaube. Religionsunterricht, ich möchte es nur noch mal ausdrücklich betonen, weil das immer wieder teilweise auch in Medien so verstanden wird. Religionsunterricht möchte nicht, dass Personen nach dem Religionsunterricht gläubige Menschen sind, sondern Religionsunterricht möchte, dass Personen im Anschluss sich in ein Verhältnis setzen können zu Glaube und Religion.
Das könnte ich unterschreiben und möchte ergänzen, es geht wirklich um eine religiöse Mündigkeit, um ja, junge Menschen fit zu machen, dass sie immer wieder auch das, was sie an religiösem Wissen mitbekommen haben, nicht nur zur eigenen Konfession, sondern auch zu anderen Konfessionen, halte ich ganz wichtig, ja, dass Religionsunterricht, auch konfessioneller Religionsunterricht, allgemein entgegenwirkt religiösem Analphabetismus. Das wäre nämlich wirklich fatal. Wir können eigentlich Europa in der ganzen Komplexität, auch global jetzt vernetzt, das Geschehen in der Welt nur verstehen, wenn da auch eine gewisse religiöse Bildung dabei ist. Und hier Menschen fit zu machen, mündige Entscheidungen zu treffen, Einordnungen zu treffen, das kann ein Religionsunterricht leisten. Und ich möchte hier noch einmal auch betonen, für den Islam, der konfessionelle Religionsunterricht, gerade auch in der Bearbeitung der innermuslimischen Vielfalt, leistet hier ganz Entscheidendes, auch in einer Entwicklung, dass man spürt, ich bin muslimisch und ich bin gleichzeitig österreichisch, europäisch. Es geht zusammen, muslimisch zu sein und ja zu sagen zu Pluralismus, Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Danke an meine beiden Expertinnen heute. Auf der einen Seite Helena Stockinger, Professorin für Religionspädagogik und Katechetik in Linz. Und danke auch an Carla Amina Bagashati, Leiterin des Islamischen Schulamtes in Wien. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer. Das war jetzt vom Podcast Diesseits von Eden eine Folge rund um den Religionsunterricht.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.